Herzlich willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. In der heutigen Folge ist die liebe Tina zu Gast. Wir haben gerade festgehalten, dass wir uns wirklich schon eine Weile face-to-face nicht mehr gesehen haben. Aber wir sind irgendwie über all die Jahre, mittlerweile glaube ich 4 Jahre, kann das sein, 2022, in Kontakt geblieben. Und ich freue mich total, dass Tina heute Gast im Podcast ist. Denn sie nimmt uns mit in ihre Erfahrung als doppelte Sternenmama und doppelte Regenbogenmama. Das heißt, wir sprechen heute über ihre Erfahrung eines zweifachen Verlustes ihrer Jungs, ihrer Söhne und wie es dann für sie war, nochmal in eine weitere Schwangerschaft zu gehen und dann danach in eine Schwangerschaft zu gehen mit einem lebenden Kind an der Hand. Weil ich weiß, das ist immer eine Frage, die mich sehr, sehr häufig hier aus der Community erreicht und ich freue mich sehr, darüber in Austausch zu gehen, nun eben mit einer anderen doppelten Regenbogenmama. Liebe Tina, so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, liebe Kerstin. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Tina, wir starten immer damit, dass du dich einmal selbst kurz vorstellen darfst. Magst du uns mal mitnehmen, wer bist du und wer gehört zu deiner Familie?
Ja, super gerne. Ja, mein Name ist Tina. Ich wohne mit meiner Familie in Berlin. Zu meiner Familie gehört mein Ehemann, meine inzwischen zwei Kinder an der Hand und natürlich auch immer meine zwei Jungs im Herzen und im Himmel. Genau. Und beruflich bin ich als Beraterin tätig, gerade aber in Elternzeit mit meiner zweiten Tochter, also meinem zweiten Kind, meiner Tochter.
Ja, ja. Wann war die Geburt, Tina?
Im November.
Ja. Letztes Jahr war es ungefähr. Ja, ja.
Genau.
Tina, lass uns einmal mit deinen ersten beiden Schwangerschaften starten. Du hast ja unter doch recht ähnlichen Umständen, kann man sagen, zweimal ein Baby verloren. Mhm. Wie ging es dir denn nach diesem ersten Verlust? Da war ja auch die Zeit, als wir uns dann kennengelernt haben im Regenbogen-Mamas-to-be-Programm und du dich auch gezielt auf eine Folgeschwangerschaft vorbereitet hast. Mhm. Na, vielleicht auch da mal noch so, was war dann so der Punkt, dass du gesagt hast, ich gehe nochmal diesen Weg und dann aber auch gerne hinein in dieses und dann ist eigentlich unsere größte Befürchtung als Sternenmama nochmal wahr geworden und du hast auch dieses Baby verabschieden müssen.
Mhm. Ja, ich starte mal mit meinem ersten Sohn, Malte. Tatsächlich war die meine erste Schwangerschaft, es war alles super aufregend und auch super schön und eigentlich unbedarft, aber ich hatte schon immer am Anfang so eine leichte Schwere dabei. Und irgendwann nach dem ersten Trimester wurde es alles leichter und ich habe mich total gefreut und es war alles gut. Und wir waren in einem Babymoon in Italien und deswegen war es tatsächlich auch, das ist nochmal für mich sehr besonders, dass ich da plötzlich Wehen und Blutungen bekommen habe und unter sehr traumatischen Umständen meinen ersten Sohn dann zur Welt gebracht habe. Was zur Folge hatte, dass es irgendwie man nicht nur alleine dieses Krankenhaus verlässt, sondern wir konnten ihn nicht mitnehmen, mein Mann konnte ihn nicht sehen. Wir sind also auch nicht nur alleine aus dem Krankenhaus, sondern auch irgendwie dieser ganze Rückweg nach Hause mit dem Flugzeug. Ich weiß noch, wie wir im Taxi saßen und wir haben kein Wort gesprochen. Es war alles dunkel, es war auch die dunkle Jahreszeit hier in Deutschland dann, also Ende September. Und ich glaube, das trifft es gut. Es war nach diesem ersten Verlust, der so völlig unerwartet und auch unter sehr traumatischen Umständen war, alles dunkel. Mhm. Und tatsächlich hatten wir dann sehr viel Unterstützung, eben auch von einer Psychologin, von auch Ärzten. Und ich hatte ja ganz normal, wie es viele Frauen von uns ja haben, das Wochenbett mit Milcheinschuss, mit den ganzen Themen, die dazugehören. Aber das war super. Und ich hatte aber irgendwann diesen Wunsch, und das ist, glaube ich, auch was uns viel verbindet. Man fühlt sich so hilflos. Also dieses Aushalten, dieses Warten, dieses, und trotzdem ist, man ist Mama geworden und ist es irgendwie auch nicht im Leben. Man lebt es nicht, man wird dafür nicht gesehen. Und ich hatte irgendwie diesen Drang, ich will was tun. Ich will mich auch wieder selbstwirksam fühlen. Ich will mich nicht hilflos fühlen, sondern will ganz bewusst auf der einen Seite irgendwie mein Kind, was ich geboren habe, nicht nur in diesem Dunkeln, in dieser Trauer lassen, sondern auch wieder in einer Art Licht holen. Es ist mein Kind, auf das ich auch trotzdem stolz bin, das ich liebe. Und auf der anderen Seite aber auch diesen unglaublichen Kinderwunsch und dieses Mama sein, nicht werden, sondern Mama sein können, verfolgen, aber einem neuen Kind auch den Raum geben, ein leeres Blatt Papier neu beschreiben zu können. Und ich glaube, das war für mich dann so ein ganz wichtiger Punkt, weshalb ich auf der einen Seite sage, okay, diese Traumata aufarbeiten, all das, was auch wirklich schwer war, was Dunkelheit bedeutet, und auf der anderen Seite auch dieses aktiv werden, was ein neues Kind angeht. Und da bin ich ja dann auch auf dich gestoßen und habe Kontakt zu dir aufgenommen, in die Aktivität zu gehen. Das war, glaube ich, dieser erste Punkt, der Malte betrifft. So. Und was für mich wirklich wichtig war und auch unglaublich wertvoll, wir hatten es gerade im Vorgespräch einmal kurz gesagt, ist dieser plötzlich zu merken, ey, da sind andere Frauen, da sind Themen, und in deinem Kurs war auch das Thema mit den Glaubenssätzen und so, die sagen, endlich, ich dachte, das betrifft nur mich. So, ja. Die denken gleich wie ich, die haben die gleichen Ängste, ich bin damit nicht alleine. Ich bin nicht falsch. Also ich glaube, das ist wirklich was erstaunlich ist, weil man weiß, dass es viel passiert und dass es auch anderen Frauen passiert, aber dass wirklich die Gedanken identisch sind, die man in sich trägt, war irgendwie, okay, das ist vielleicht keine Intuition von mir, sondern das sind einfach Glaubenssätze und Muster, die entstehen durch dieses Schicksal.
Ja.
Ja. Ich glaube, das war total essentiell. Und auch im Übrigen habe ich auch von, wir waren ja wir waren eine relativ kleine Gruppe damals, ich glaube zu viert, wir sind auch noch zu dritt, haben noch Kontakt. Also wirklich eine nahe Verbindung. Im Übrigen alle mittlerweile mit Regenbogenkind.
Weil liebe Grüße in die Gruppe waren.
Genau. Nein, das war ganz wertvoll für mich, um wieder so ein bisschen aus dieser auch Dunkelheit, und das eine ist ja die Trauerverarbeitung, ne? So, ich bin ja mittlerweile auch ein Freund davon, dass es eigentlich Trauer nie endet, sondern eher es darum geht, wie integrieren wir sie in unser Leben, wie darf sie wachsen, wie auch Beziehungen wachsen. Das heißt, eher in eine Beziehung zu kommen mit der eigenen Trauer. Aber das ist die eine Seite, und die andere Seite natürlich diesen sehnlichen Wunsch nach einem lebenden Kind, um das auch diese Zerrissenheit, finde ich, die man dann spürt, dem Rechnung zu tragen, ohne das Kind zu ersetzen. So, ja. Und das war genau diese zwei Seiten, die ich hatte und wo mir auch dein Kurs sehr geholfen hat und der Kontakt, um dann auch nochmal viel nicht Mut zu fassen. Ich glaube, viel über sich selbst zu lernen und vielleicht auch eben diese Strategien zu finden, um mit bestimmten Gedankengängen, die scheinbar ja viel und häufig vorkommen und identisch sind, auch umgehen zu können und einen eigenen Weg zu finden, was brauche ich für meine Folgeschwangerschaft, um Sicherheit zu empfinden. Sind es die zusätzlichen Ultraschalle oder ist es viel tiefer und ich brauche eigentlich eine andere Strategie für mich, um wieder mich sicherer zu fühlen oder auch den Mut zu haben, eine erneute Schwangerschaft einzugehen. Und das war wirklich wichtig. Also das würde ich jeder Frau raten, ohne Werbung machen zu wollen. Das ist wirklich was, was auch für diese Folgeschwangerschaft essentiell war, auch wenn sie natürlich bei mir dann wieder anders endete als erhofft. Aber trotz alledem würde ich rückblickend sagen, dass das auch trotz des erneuten Verlustes eine Basis gelegt hat, die getragen hat.
Ja.
So.
Ja.
Weil man einfach etwas über sich lernt, über eigene Strategien, die auch ein erneuter Verlust dir nicht nimmt.
Ja. Ja. Ja, das bekomme ich von Frauen immer wieder auch als Feedback, wenn auch dann eine Folgeschwangerschaft nicht so läuft wie geplant, wenn Blutungen da sind, wenn Auffälligkeiten da sind, wenn die Geburt auch traumatisch wird, ja, oder eine Trennung stattfindet, dass sie sagen, ich habe mir jetzt so ein Fundament erarbeitet, was ja ich bin, ja, wo so eine tiefgehende Veränderung oder Stärkung in mir stattgefunden hat und die sich dann natürlich auch in jeden Lebensbereich hinein zeigen kann.
Ja. Absolut.
Ja, und das waren dann die Punkte sozusagen, dass du gespürt hast, okay, ja, ich gehe diesen Schritt und wir gehen in eine erneute Schwangerschaft.
Ja, ja. Absolut. Ja, und die war auch schön. Sie war überraschenderweise im ersten Trimester leichter als tatsächlich die erste. Ich glaube, und da komme ich dann auch nochmal wahrscheinlich später in der Schwangerschaft jetzt vom ersten Regenbogenkind nochmal drauf, weil der Körper erinnert. Und in dem Fall aber eher so war es, glaube ich, so ein bisschen, ich kenne das schon. Von daher war es für mich ein Stück leichter im ersten Moment. Ich hatte den Frauenarzt gewechselt. Das war tatsächlich für mich wirklich nochmal wichtig und gut. Nicht, weil ich unzufrieden war, sondern vielleicht so auch als neuer Startpunkt. Und ich hatte dadurch eine unglaublich tolle Begleitung, sowohl aus ärztlich, also klassisch medizinischer Sicht, wo ich mich ernst genommen gefühlt habe mit Ängsten, die aber auch nicht alles überfrachtet haben, sondern sehr pragmatisch immer waren. Auf der anderen Seite unsere Psychologin, die auch da war weiterhin und auch meine Hebamme aus der ersten Schwangerschaft, die auch wieder da war. Und das hat mir tatsächlich geholfen als Umfeld, um mich so ja auch ein Stück weit gut begleitet zu fühlen, einfach darum zu wissen. Und dann kam es sehr unerwartet, was dann passierte. Das heißt, ich glaube, ich habe gar nicht gesagt, die erste Schwangerschaft war ein vorzeitiger Blasensprung oder wegen einer aufsteigenden Infektion vermutlich. Und ich habe dann auch ganz plötzlich paradoxerweise, also unsere Malte ist am 25.09. zur Welt gekommen und dann ja auch gestorben. Und Bogi, unser zweiter Sohn, ist am 26.09., ein Jahr später, zur Welt gekommen und gestorben. Das war sehr schwer, weil wir quasi den ersten Geburtstag von Malte gefeiert haben und es nachts losging und wirklich man hat sowieso ja, ne, diese Traum, also ich habe die geträumt und das dann irgendwie aufarbeitet und dann ist es tatsächlich so passiert. Und habe starke Blutung bekommen, Krämpfe bekommen und letztlich dann sehr viel gekämpft, aber musste im Krankenhaus zustimmen, dass die Schwangerschaft beendet wird, weil ich eine fulminante und sehr schwere Blutvergiftung entwickelt habe. Und niemand wusste, woher und warum. Weil auch das Kind, es dem Kind gut ging, in dem Ultraschall und ich trotzdem zustimmen musste, es zu beenden, um, ja, damit ich überlebe. So. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so eine schwere Entscheidung getroffen, weil auch in dem Zustand, ich glaube, jede Mama und Mama-to-be weiß, sie würde sich selbst aufgeben, um das Kind am Leben zu halten. macht natürlich keinen Sinn, aber und so endete dann eben auch die zweite Schwangerschaft. Wir mussten Bogi gehen lassen. Aber auch hier ist bei uns was, irgendwie was Heilsames passiert, weil es war unter anderen Umständen. Es war hier in Deutschland, mein Mann durfte dabei sein. Wir durften, auch wenn es um mich sehr kritisch stand, zeitweise stand im OP, aber wir wurden unglaublich toll betreut, auch danach aufgefangen und hatten einen Raum bekommen. Und das war nochmal ein Riesenunterschied, der schon irgendwie eine andere Art von Heilung der ersten Geburt ermöglicht hat. So.
Ja, mir kam gerade so, als du es erzählt hast, im ersten Moment war so der Gedanke, also erstmal natürlich super krass, an demselben Tag, ein Jahr später, ne, sagst du, geht es los. Und dann wieder so eine out of nowhere-Situation plötzlich geschieht, was mit mir, ja, so ein krasses Ohnmachts- und Hilflosigkeitsgefühl, das war so mein erster Gedanke, das wiederholt sich ja so sehr in dem Gefühl. Und dann aber, als du es weiter erzählt hast, aber dann, so klingt es zumindest in diesem Rahmen, irgendwo doch in die Selbstwirksamkeit gegangen von dem, was möglich war, mitzuentscheiden. Ja, dein Mann, der mit dabei war, die Begleitung war eine andere. Das heißt, eigentlich eine anfänglich im Gefühl und in der Wirkung her sehr ähnliche Situation, die sich dann aber doch ganz anders entwickelt hat, ja?
Ja, doch. Total. Und das war wichtig. Und es war wichtig für dann auch die nächsten Schwangerschaften. Auch dieses Vertrauen, plötzlich hier auch nochmal eine andere klinische Situation zu haben. Ne? Also dieses, ich werde hier aufgefangen, ich werde hier gesehen mit dem, was ich bin. Und das ist auch, wir sind auch bei dieser Klinik immer geblieben jetzt, bei beiden Kindern, die auch nachfolgten. So. Aber wie sich jeder vorstellen kann, war trotz alledem natürlich die Angst vor einer erneuten Schwangerschaft unfassbar groß.
Ja.
Diesmal war es auch wirklich kritisch, was mich betraf.
Ja.
Sodass auch mein Mann sagte, was ist, wenn es beim nächsten Mal nochmal eine Steigerung gibt und ich dann weder ein Kind noch Frau habe. Und das heißt, wir haben uns hier dann wirklich nochmal auf den Weg gemacht, auch versucht irgendwie klinisch nach Ursachen. Das war dann doch irgendwie, wo wir sagen, es ist es nicht ein Einzelfall, ne, sondern wir gucken doch nochmal genauer hin, diagnostisch. Aber es blieb ohne Befunde. Weil ja auch bei uns die Kinder halt immer gesund waren. Also auch danach die Untersuchungen, wie es bei so vielen ist. Und auch der Körper, also eigentlich gesund war oder ist. Und dann habe ich gemerkt, okay, wir müssen uns jetzt erstmal Lichtmoment schaffen. Das war für mich so ein Punkt, das ist immer auch dieses Permanente, auch jede Mama oder, glaube ich, kennt das, dieses, auch im Kinderwunsch, auch ohne Sternmama zu sein, dieses ist wie so ein Hamsterrad, in dem man dann doch ist, von bis. Und dann ist das so, und jetzt heiraten wir. Also der Antrag war schon vorher, aber wir haben es immer geschoben, weil ich gesagt habe, ich will nicht ängstlich heiraten, ich will nicht aufpassen müssen, ich will nicht, ne, so. Ja. Also, und jetzt Schluss, jetzt heiraten wir es. Und dann gab es einen anderen Fokus, einen schönen Fokus. Und siehe da, ich bin tatsächlich dann auch völlig unerwartet nochmal schwanger geworden. Aber es endete sehr früh wieder. Da dachte ich, okay, das hat jetzt selber gesagt, ich kündige mich an, ich komme. Aber ich lasse euch noch kurz diesen Zeitpunkt. Und das war wichtig. Das war wirklich für uns ein Punkt, neben all dem Aufarbeiten, an sich arbeiten, hingucken. Oder auch in diesem Kreislauf doch Zyklus für Zyklus schauen und sowas, diesen Lichtpunkt zu schaffen. Es kann auch ein Urlaub sein oder so, ein großer, ne? Aber wir haben es so verbunden, das war dann sehr spontan in 3 Monaten unsere Hochzeit geplant und gedacht und dann einfach mit einer riesengroßen Flitterwochenreise. Und das war der Wendepunkt in allem irgendwie. Und Ich werde nie den Moment vergessen, wir waren auf Lombok und ich hatte damals schon, als ich auf Bali war, eine ganz tiefe Urverbundenheit gespürt, die ich sonst nie irgendwo gespürt habe. So plötzlich, so wir sind alle eins. Und da war ich ganz berührt, als ich plötzlich auf diesen Vulkan auf Bali geguckt habe und auf einmal ist ein Regenbogen, total kitschig, aber ist ein Regenbogen entstanden und ich habe dann angefangen zu weinen, sage ich, okay, und ab jetzt darfst du kommen und bleiben. So. Und das war ein Zeichen, habe ich mir gedacht, unsere Söhne, die gesagt haben, jetzt dürft ihr auch einfach diesen Regenbogen erfahren. So, ja. Das war total, total warm.
Ja.
Und gut. Und deswegen eine ganz wichtige Erkenntnis. So, diesen Lichtmoment zu schaffen und auch doch nochmal den Fokus wegzulenken. Und das, was ich dann gemacht habe, und das war dann auch eine Eingebung irgendwie, und das ist vielleicht was, was ich anderen Mamas oder auch also Sternmamas und Mamas-to-be mitgeben würde. Ich habe viel mental, emotional gearbeitet, aufgearbeitet. Das ist auch immer eben dieses Folgekind, ein leeres Blatt Papier bekommt, ein eigenes Blatt Papier, das aber auch die bestehenden Kinder ihren Platz in unserer Familie bekommen und behalten. Und ich hatte plötzlich einen Impuls, ja, aber irgendwas ist auf Körperebene. Es ist nichts Medizinisches, es ist nichts so. Und ich habe ja angedeutet, es war in Italien wirklich sehr, sehr, sehr traumatisch und auch körperlich sehr traumatisch. Ja. Und dann habe ich einen Nachmittag gehabt, wo ich meine Art, bestimmte Dinge aufzuarbeiten, das ist Schreiben. Ist ja jeder manche malen und so. Und ich habe für mich das Schreiben gemacht und hat mich auf den Friedhof gesetzt, wo der Papa meines Mannes liegt und wo wir dann auch einen Stern angebracht haben für Malte und dann auch für Bogi. Und habe angefangen zu schreiben und bin irgendwie wie so eine Reise in meine Gebärmutter gekommen und habe das alles, was dann da passiert war, in diesen Schwangerschaften und auch mit den Eingriffen und alles, einfach mal aufgeschrieben aus Sicht. Hat sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber es war für mich wirklich plötzlich aus Sicht dieser Gebärmutter. Und da kam so eine Trauer hoch, die ich nicht mehr dachte, dass die auf der Ebene vorhanden ist. Und es war ein total heilender Moment. Also es heißt wirklich auch von dieser mentalen Ebene, die emotionale Ebene, aber eben auch die Körperebene. Es war, und das ist das, was ich gesagt habe, bei jeder Schwangerschaft hat unsere Gebärmutter oder unser ganzer Körper stellt sich ein auf dieses neue Leben, schafft ein Zuhause, reguliert alles andere, dass dieses Leben bleiben darf oder bleiben. Dann ist, passiert ja auch ganz viel. Und das war plötzlich so präsent und so warm und so in Verbindung, aber eben auch so, wie traurig eigentlich, wie auch, was auch da passiert ist, auch mit den Operationen und dass plötzlich das wie rausgerissen und so. Und das war für mich auch nochmal passend zu diesem Wendepunkt, zu dieser in Verbindung kommen, nicht nur auf alle Ebenen mit eingeschlossen. Und da habe ich plötzlich eine andere Art von jetzt ist da was heil geworden, was noch gefehlt hat, dieses letzte Puzzlestück.
Ja, richtig schön. Danke, dass du das teilst, Tina. Das ist so ein wichtiger Hinweis. Und ich glaube, bei vielen Frauen noch ein Blindspot, ja, da auch näher hinzuschauen. Ich hatte eigentlich jetzt erst im letzten Durchlauf mit Regenbogenmamas-to-be 1:1 mit einer Frau. Die hat es, die war sehr, eine sehr bewusste Frau auch, und die hat gespürt, da sitzt bei mir auch noch was drin. Ja, und wir haben eigentlich genau das gemacht. Reingehen, spüren, diesen Blickwinkel einzunehmen. Und da kommen genau solche Sachen hoch, ja. Diese Traurigkeit, dieser Schmerz, wenn es vielleicht noch Eingriffe gab, ja, auch ein Verlust, der auch auf dieser Ebene, in diesem Raum stattgefunden hat, sich das bewusst zu machen, ja, darum geht es eigentlich. Und darüber dann auch wieder ins Fühlen zu kommen, was da gerade da ist und möglicherweise eben noch blockiert oder das Herz verschließt, ja. Ist sehr, sehr, sehr wertvoll, ja, da mal hinzuschauen. Und ja, danke, dass du es einbringst, weil ja, ich glaube, das ist, wie gesagt, vielen Frauen gar nicht bewusst. Ja, und man hat ja dann auch im Kinderwunsch, das, was du vorhin auch schon so angesprochen hast, man kann da auch wieder in so eine gewisse Härte kommen mit sich und das jetzt. Na, und der Körper ist sowas, was zu funktionieren hat. Und eigentlich genau das Gegenteil von dem Gefühl, was es da für den Körper und insbesondere natürlich auch für diesen Raum braucht, ja. Nämlich Liebe, Zuwendung und eigentlich auch so ein, hey, ja, ich halte dich auch. So, du hast hier auch was mitgetragen, anstatt dieses, du musst jetzt was für mich machen. Und so eine Entzweiung ist das ja,
ja
irgendwo auch, die man da erlebt, ja, die eben häufig im Unbewussten bleibt.
Total. Oder auch, was ja bei diese Glaubenssätze so, mein Körper ist zu schwach, um eine Schwangerschaft zu halten. Ne? Also so dieses, und ich habe dann gemerkt, eigentlich ist der Körper das, der mich zum Überleben, also der mich getragen hat, der das gemacht hat. Aber in dem Moment, also ja, danach. Ja. Und genau diese Punkte und rein sachlich, man kann das auch drehen, wenn man sagt, das eine ist mir zu spirituell oder zu weit weg, das kann ich nicht greifen. Es ist mittlerweile ja auch man wissenschaftlich erwiesen, dass Körperzellen Erinnerungsvermögen haben. Das ist genauso wie bei wirklich Prellungen oder Körpertraumata oder sowas, ne? Dass dann die sofort in so eine Anspannung gehen, wenn bestimmte Dinge sich wiederholen. Und warum nicht auf der Ebene? Warum nicht bei Gebärmutter, bei Schwangerschaften? Das ist ja identisch. Und das ist, glaube ich, etwas, dieses Erinnern kann positiv sein. Und das kann aber natürlich auch, wenn da diese Traumata noch liegen in diesen Körperzellen und sich genauso eine Blockade auslösen. Deswegen auch auf sachlicher Ebene einfach total hinguckenswert, diese Entzweiung mal ein bisschen aufzulösen oder hinzugucken, ob die jetzt durch eine Härte oder auch durch eine Bewertung, ne, so eine Abwertung von sich selbst passiert. Das ist so total wichtig, ja.
Tina, würdest du sagen, das war sozusagen für dich dann auch das letzte Puzzlestückchen, um zu sagen, okay, ich gehe nochmal rein, weil es klang jetzt so in deiner Erzählung, dass es immer klar war, diesen Weg auch nochmal zu gehen, oder gab es da auch mal einen Punkt, an dem du gezweifelt hast?
Ja, den gab es. aber die Sehnsucht war zu stark.
Mhm.
Aber ja, natürlich habe ich gezweifelt, weil ich das Gefühl hatte, ich überlebe das nicht nochmal.
Mhm.
Also wirklich, es war für mich so existenziell in den ersten so, ich kann nicht noch ein Kind verlieren.
Ja, so ein unendlicher Gedanke. Ja, ja.
So, da war wirklich dieses Punkt, die Stärke habe ich nicht mehr. Aber ja, irgendwo kommt sie dann doch her. Wahrscheinlich, also so wie, es ist ja unfassbar, wie stark wir Frauen oder auch Männer, aber tatsächlich in den Situationen dann sind, was wir doch tragen und immer wieder auf uns nehmen und wo wir, ja, und die Sehnsucht. Und der Wunsch und auch der Glaube daran war stärker, zum Glück.
Mhm.
Ja.
Ja, und du hast ja auch schon ein paar Dinge genannt. Ja, es war jetzt ja auch nicht eine Hopp-la-Hopp-Entscheidung, sondern du hast ja auch gesagt, wir haben uns dann erstmal auch diese Lichtblicke geschaffen, sind in den Urlaub gefahren, sind weggegangen, hast bestimmte Erfahrungen auch gemacht, um dann auch wieder an diesen Punkt, an dem dann die Sehnsucht stärker wird oder der Mut stärker ist als die zu kommen, ja.
Ja. Ja.
Tina, erinnerst du dich noch an den Moment, als du dann zum vierten Mal ist es ja dann, wenn wir das kleine Sternchen jetzt nicht vergessen wollen, den positiven Test hattest, also von deinem Sohn, der dann geblieben ist?
Ja, echt.
Ja. Das sind so Momente, die vergisst man eigentlich nicht, ja.
Ja, mal ich auch nicht. Also Schwangerschaftstest wirklich nur dann gemacht habe, also ich habe sie immer so weit rausgezogen, wie es möglich war, eigentlich. Und deswegen erinnere ich mich noch sehr gut und ich habe sehr stark geweint vor Freude.
Mhm.
Und mein Mann hat zu mir gesagt, auf ins dritte Abenteuer.
Mhm.
So. und ich war sehr glücklich.
Mhm.
So, ich war sehr glücklich, aber natürlich kennst du vermutlich aus Kind jede ein bisschen verhaltener. Also nach dem Schwangerschaftstest, okay, jetzt mal abwarten. Und man bremst sich ja dann doch irgendwie aus, mal abwarten. Auch wenn jetzt meine beiden Verluste keine frühen Verluste waren, aber trotzdem, jetzt warten wir erstmal.
Ja.
So, und ich glaube, das war bei meinem Mann sogar noch stärker als bei mir, dass er sich da noch stärker ausgebremst hat. Aber es kam dann auch, ich weiß noch, ich stand am Flughafen auf Mallorca und wir haben uns dann mit meiner Mama getroffen. Ich habe gesagt, wow, Wahnsinn. Ich glaube, ich war in der siebten Woche. Und ich fühle mich so unschwanger. Ich fühle mich so schwanger wie noch nie. Also so, nee, unschwanger wie noch nie. Und es hat genau 2 Tage gedauert. Dann habe ich mich so schwanger wie noch nie gefühlt. Und das war was anderes, was ich aus den ersten beiden Schwangerschaften davor nicht so hatte. Also mir war übel und ich habe sehr gemerkt, dass ich schwanger war, aber Jonte hat klargemacht, ich bleibe, komme, was wolle. So. Mhm. Und das ist geblieben, die ganze Schwangerschaft. So, dass wir irgendwie in Verbindung, in einer anderen Verbindung waren.
Ja, so spannend. Mhm.
Und auch wenn er mal länger ruhig war und ich so kurz so, und dann einfach nur dieses nach innen horchen und er hat sofort ein Signal gegeben, dass da, also, ne, als ich ihn dann gespürt habe, klar, aber dass er da ist und irgendwie hatte ich dann ein anderes Urvertrauen plötzlich wieder, wo auch immer es herkam.
Mhm.
Und obwohl ich eher in der Schwangerschaft war ich auch wieder mit Verlust konfrontiert, weil mein Stiefpapa dann leider auch verstorben ist, sehr, sehr spontan und so. Und trotz alledem war das irgendwie, er war da, er war präsent, also Jonte. Mhm. Und ich hatte natürlich, also ich würde lügen, würde ich sagen, ich hatte nicht auch viele Momente der Ängste. Tatsächlich war es irgendwie so gefühlt um die Todestage der Jungs herum. Auch nochmal sehr präsent, gar nicht mal vom Zeitraum, also so, dass man sagt, okay, jetzt im 6., 7. Monat, sondern die Tage waren es dann, wo mich auch wirklich mit Träumen, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe viel mit Träumen gearbeitet und so, aber irgendwie hatte ich durch diese ganzen Erfahrungen der Schwangerschaften für mich wirklich gute Strategien gefunden, mich immer wieder gut zurückzuholen. Und das glaube ich als Konglomerat, also auf der einen Seite durch den Kurs bei dir, durch die Mechanismen dann auch, die eigenen Glaubenssätze, wie reagiere ich auf was, was brauche ich in welcher Situation, dann aber auch die Psychologin, die jetzt mittlerweile auch Freundin geworden ist und geblieben ist in unserem Leben, aber und dann aber auch dieses eigene Schreiben, was ich für mich entdeckt habe, um wirklich zu hören, ist das jetzt eine Angst oder ist es eine Intuition von meinem Körper gerade? Brauche ich eine Sicherheit von außen? Mhm. Oder ist wirklich was irrational ist, aber hinzuspüren und mich dann aber auch zu lassen? Ne? Wenn ich sage, nee, ich würde jetzt gern zum Arzt gehen,
ja, dann
auch zum Arzt zu gehen, aber das habe ich erstaunlich ja, wenig gebraucht. Ich bin relativ schnell auch auf die regulären Termine gegangen. Ich glaube, so, du bist ja bei Leo auch hast nur 3 Ultraschalle oder sowas gemacht, ne?
Ja.
Hätte ich nie gedacht, dass ich das so wenig brauche.
Ja.
Hätte ich was ganz anderes mit gerechnet. Aber das war ja, überraschend für mich tatsächlich ja, sogar.
Ja. Ja, das ist spannend, ja, weil das auch eben manche Frauen berichten, dass sie von was ganz anderem ausgehen oder auch schon ihre Geburt entsprechend geplant haben und dann es doch ganz anders kommt. Ne?
Ja.
Okay, Einleitung brauche ich jetzt gar nicht mehr. Ne? Ist alles so fein oder nur alle 4 Wochen der Ultraschall. Und
ja, es
ist ja auch etwas, und das habe ich, weil du gerade Leo angesprochen hast, bei Leo eben auch sehr stark gemerkt. Das war auch so ein, mich hat das in dieser Schwangerschaft eher irgendwie gestresst. Diese Ultraschalltermine, dieses davor hinzugehen und na, weil ja immer auch irgendwie dann ins Feld kommt, das kann ja auch was gefunden werden, klaro, kann
ja
auch.
Ja.
Und nachdem ich für mich einfach entschieden habe, was möchte ich sehen, und das waren eben am Anfang zu schauen und dann nochmal, wenn man die Organe gut sehen kann und dann ist alles fein, was muss ich ihn mit sehen, ne, wie er sozusagen Fett anlegt und größer wird, muss ich wissen. Ich spüre ich ja auch, wie er wächst. Und ich habe dann immer eher wahrgenommen, was macht dieses Setting mit mir, da hinzugehen, da warten, da zu sitzen, hier auch natürlich nochmal in Costa Rica. Und dann habe ich so abgewogen. Und das finde ich auch mal ganz, ganz wichtig, in der Folgeschwangerschaft ja auch zu sagen, es gibt nicht dieses eine, sondern ich kann dann auch für mich entscheiden, was gibt mir ein Gefühl von Sicherheit und was stärkt mich in dieser Schwangerschaft. Und das war bei mir eben das zu sagen, ich mache jetzt keine weiteren Ultraschalle, weil ja, der war auch so ein Junge, er ist gekommen, um zu bleiben. Dieses Gefühl hatte ich bei ihm nämlich auch.
Ja.
So, das heißt, genau. Mhm.
Ja.
Ja, sehr schön. Und Tina, magst du mal noch teilen, wenn da Ängste da waren und Trigger, was hat dir denn da in dem Moment geholfen? Das Schreiben hast du genannt. War das sozusagen deine Art und Weise, wie du dann reingegangen bist erstmal, wenn du gespürt hast, da kommen jetzt irgendwelche Gedanken hoch? Das ist ja meistens so dieses geschieht nochmal oder was ist, wenn jetzt eben wieder eine Auffälligkeit oder ja, das wieder in diese Linie gehen wird?
Unterschiedlich. Das Schreiben war eine Möglichkeit, mir meinen Raum zu geben, aber nach innen zu gehen, anstelle nach außen zu gehen. Ich glaube, das war für mich ein wichtiger Unterschied. Also immer als erstes nach innen und dann gucken eben, ob ich das nach außen brauche. Das war aber, wenn wirklich jetzt so größere Punkte, also wenn ich jetzt über Tage gemerkt habe, oh, da habe ich immer so ein Ziehen und das staut sich an und dann wird irgendwie, eigentlich wird eine Angst größer, die vielleicht gar nicht den Bedarf hat, größer zu werden, dann war das, dass ich gesagt habe, okay, ich schreibe mal einfach und horch mal rein mit meinem Körper und gehe mal so in Kontakt. Ganz häufig war es aber auch in Alltagssituationen, ne? Oder so, wenn ich jetzt sage, okay, auf einmal habe ich wieder eine Übelkeit und dann ploppt ja auf, ist vielleicht irgendwas. Oder komisches Bauchschmerzen, was vielleicht einfach, ich habe was Blödes gegessen, aber das waren bei mir diese Triggerpunkte, diese diffusen, weil ich bei Malte und bei Bogi immer am Anfang noch gehofft habe, es ist also Magenverstimmung, weil es so mit Bauchschmerzen losging bei beiden, weil es Infektionen waren. Und das waren so ganz starke Triggerpunkte, die aber immer mal wieder aufgetreten sind oder stärkere Blähungen. Kennt auch jede Frau aus der Schwangerschaft. Wirklich tatsächlich aber dieses Innehalten. Manchmal ist es natürlich auch, okay, ich gehe jetzt in eine Ablenkung. Das hat mir schon auch mal geholfen. Ich sage jetzt, gib dem nicht den Raum, aber spür hin, bleib weiter in Kontakt zu dir, aber stürz dich nicht da rein, weil sonst wird es vielleicht größer, weil wir kennen es auch jeder, wenn man dann sich nur auf dieses Gefühl konzentriert, wird es plötzlich so. Ja. Das mitzuteilen, innezuhalten, sagen, okay, welche Aufmerksamkeit brauche ich jetzt und was tut mir jetzt gut? Und das war, wenn es größer wurde, über Tage angestaut, war es das Schreiben und wirklich meinen Körper mal sprechen zu lassen. Aber so in Alltagssituationen einfach mal kurz hinspüren und dann ist es jetzt eher eine Ablenkung und ich bleibe in Verbindung und gucke, ob es bleibt und dann spüre ich nochmal genauer hin. Oder ist es so, sage ich, okay, ich muss mich kurz einfach mit meinem Kind verbinden und sagen, brauchst du was, brauchst du meine Aufmerksamkeit? Oder ist es jetzt einfach okay, wenn wir weitergehen, so. Ja. Und das war gut und so bin ich einige Male doch zum Arzt gegangen, ein paar Mal, wo ich gemerkt habe, es lässt mich nicht los und das war dann genau richtig, weil es dann nicht größer wurde, sondern abgeklärt wurde und viele, viele Male konnte ich es dann so stehen lassen, damit gehen und dann ist es auch wieder gegangen.
Ja, voll schön. Und weißt du, genau das ist ja Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit bedeutet ja nicht, ich muss alles jenseits oder abseits der medizinischen Versorgung machen, sondern ich entscheide, was ich gerade brauche, weil ich auch spüre, was ich gerade brauche und mich da aber dann nicht so fremd bestimmen lasse, jetzt zum Beispiel von einer Angst, die einfach so übergroß ist, weil in dem Moment können wir nämlich gar nicht mehr klar denken. Da fehlt es ja völlig. Sondern genau wie du sagst, zu entscheiden. Und das ist auch übrigens etwas, was ich immer wieder höre von den Frauen, dass die sagen, okay, das wären eigentlich früher so Momente gewesen, da wäre ich ganz automatisch direkt zu meiner Gyn gefahren oder in die Klinik gefahren. Und das brauche ich jetzt gerade nicht mehr.
Mhm.
So.
Mhm.
Weil ich jetzt einen anderen Umgang gefunden habe oder es anders bewerten oder anders spüren kann. Und da ist dieser Zugang, den du gerade auch beschrieben hast, das ist, ich gehe auf mein Gefühl auf zu, essentiell. Ja.
Ja. Und sich selbst kennenzulernen in diesen Angstsituationen, ne?
Genau. So. Genau. Ja. Ja, Tina, und dann wurde Jonte geboren.
Ja.
Der Junge, der kam, um zu bleiben.
Ja.
Ja.
Genau. Eine schöne Geburt. Eine Wassergeburt. Ja, ich habe mich unglaublich auf diese Geburt gefreut. Tatsächlich. Weil ich einfach keine schönen Geburten hatte davor. Und also die Nitalien war letztlich sehr kraftvoll, weil ich dann irgendwann, weil ich ja ganz alleine war, in einem polnischen Krankenhaus. Aber ich habe gedacht, das wird so schön, weil wir alle zusammen sein können. Und natürlich immer noch dieses, und dann ist ein lebendes Kind in deinem Arm.
Mhm.
Und das ist mir gut gelungen, lange zu Hause zu bleiben, in Ruhe zu sein. Es war echt gut. Wir haben sogar noch, ich glaube, Pizza bestellt und dann auf einmal habe ich gesagt, okay, und jetzt müssen wir fahren. Wir können nicht mehr auf die Pizza warten. Und wir waren auch wirklich nicht mal eine Stunde im Kreißsaal, dann war Jonte da. Also wow. Es war im Krankenhaus mit 9 Zentimetern, glaube ich, Muttermund an. Das war aber auch da super selbstbestimmt. Das Einzige, was ich jetzt nach der zweiten Geburt sagen will, ich kann mich noch an einen Satz erinnern, dass die Hebamme sagt, sie müssen ihn noch einmal ganz kurz entspannen, dass er noch mal einmal tiefer rutschen kann. Sag ich, ja, nee, klar, entspannen. Den Beckenboden entspannen. und ich glaube, bei der zweiten Geburt ist mir das, weiß ich jetzt, was die Hebamme gemeint hat. Und das ist hat super gut funktioniert. Weil die zweite Geburt für mich nochmal freier war als mit Jonte. Und auch wenn die super schön war, glaube ich, hängt immer noch dieses, kommt da wirklich ein lebendes Kind in meine Arme? Bleibt, glaube ich, immer noch ein Rest da, bis es wirklich lebend in deinen Armen liegt. So.
Ja.
Oder auch bleibt. Es bleibt. Ich glaube, braucht ja auch noch, hat noch Wochen gebraucht, bis ich realisiert habe, dass dieses Kind bleibt. Aber ja.
Und ich finde auch beim ersten, also so ging es mir bei Lara, die ja sozusagen reif geboren worden ist, da war das so ein krasser Surprise, dass wirklich so ein großes Baby in deinem Körper war. Also das war auch noch so, ne? Etwas, was erstmal irgendwie richtig krass war, ne?
Ja.
Ja. Und natürlich dann außerhalb der Fruchtblase und eben dann hier in der Schwerkraft und alles, ne? Sie sehen dir ja dann auch gleich nochmal größer aus, aber das war
total
so ein Gedanke. Wow, krass. Also wie irgendwie diese Verwunderung, die man auch in so eine Geburt dann mit hinein.
Ja.
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 Stimmt.
Ja.
Mhm.
Tina, du hast jetzt schon über auch den jüngsten Sprössin, Mädchen dann, eurer Familie gesprochen.
Ja.
Weil das war ja auch nochmal ein Thema für unser heutiges Gespräch. Ja, du bist dann eben nochmal schwanger geworden. Und das sind ja so wirklich die Fragen, die bekomme ich auch immer wieder. Wie ist denn das? Wird es denn leichter? Wie waren denn die Schwangerschaften danach? Wie war das denn bei dir, als du eben dann nochmal schwanger wurdest mit einem lebenden Kind an der Hand? Wie hast du da die Ängste wahrgenommen? Oder gab es vielleicht auch plötzlich ganz andere Themen, die du gar nicht absehen konntest, die sich in dieser Schwangerschaft gezeigt haben?
Mhm. Ja. Also tatsächlich unsere kleine Maus Mia Liv, also ich finde das immer so, Liv ist ja auch, steht für Leben, die kam auch relativ unerwartet in unser Leben, was es nicht weniger schön macht, aber es war erstmal ein Moment der Überforderung, weil unser Kleine ja erst ein Jahr alt war, knapp ein Jahr. Und deswegen war es so, wow, und Freude und Überforderung und ganz viele Emotionen auf einmal, die jetzt anders als bei Jonte, dieser lang ersehnte Schwangerschaftstest, auf den man hinfiebert und so. Das war auch nochmal, das war ein spannender Unterschied.
Ja.
Und tatsächlich würde ich sagen, also ich kann vieles bejahen von dem, was du sagst. Es ist komplett anders. Es sind nicht alle Ängste weg, nein. und es sind aber, und es entstehen neue Themen. Also all das, was du gerade gesagt hast, trifft eigentlich ganz gut. Ich meine, du bist jetzt ja auch ja, vierfach und dreifach Mama von jetzt drei Kindern an der Hand.
Ja.
Es ist schwanger zu sein mit lebenden kleinen Kleinkind oder noch zu haben, es nimmt einfach einen ganz anderen Raum ein in deinem Leben. Also das war für mich der größte Unterschied, dass du während das jetzt die erste Regenbogenschwangerschaft natürlich irgendwie du nur mit dir zu tun hast, hast du dann plötzlich noch ein kleines Lebewesen oder auch ein größeres Leben, ist ja egal, aber dass das Leben ausmacht und das lebt und das braucht dich und füllt einfach unglaublich viel Raum aus, was total schön ist, was aber manchmal auch besonders fordert und gerade bei mir mit diesen Hintergrund der aufsteigenden Infektionen und dann eventuell Muttermundsverschluss und Eingriffen, die vielleicht notwendig sind und eigentlich körperlicher Schonung, war das natürlich nochmal so eine besondere Herausforderung. Gott, ganz zu schweigen, dass ich mir das Steißbein dann auch noch gebrochen habe. Aber so, wo du natürlich so hin und her gerissen bist und plötzlich dieses, ne, eigentlich brauche ich jetzt mal Raum, um auch vielleicht bei Ängsten in Verbindung zu gehen und reinzuspüren. Ja. Und dann ist da aber dieses lebende, tolle, kleine Kind, was dich aber braucht und dir diesen Raum gerade nicht gibt. Und manchmal lenkt es ab und manchmal verhindert es aber, dass du in diese Verbindung kommst. Und das ist so paradox, weil das irgendwie beide Seiten bespielt.
Ja.
In der Folgeschwangerschaft, die und ja, und man dann versucht, irgendwie einen Weg zu finden.
Ja,
ja, ich glaube, das trifft es so, dass von den Themen, die dazu kamen, Ängste, die natürlich trotzdem wieder aufploppen, auch bei diesen Triggerpunkten, die einfach bleiben, aber plötzlich vielleicht andere Strategien notwendig sind, um auch wieder da in Verbindung zu kommen.
Ja.
So.
Ja, das ist, habe ich sehr, sehr ähnlich erlebt, als ich mit Leni schwanger war. Wir waren auch, war geplant, weil ich war ja damals schon, das war so dieses Alter, ich weiß nicht, wie alt war ich denn da? 6, war ich 36, ich glaube, als ich mit ihr schwanger wurde, 37, ich wollte dann eh nicht mehr so lange warten. Mhm. Das heißt, ich wurde schwanger, als Diana 1,5 Jahre war, also 18 Monate. Aber das war irgendwie auch so, ne? Völlig andere Emotion als damals dieser Schwangerschaftstest mit Diana auch. Damals Tränen in den Augen. Ich habe noch diesen Moment, der ist in mir so abgespeichert, wie das war. Und ich weiß auch noch den Moment mit Leni, mit diesem Schwangerschaftstest. Da bin ich direkt irgendwie beim ersten Versuch bin ich schwanger geworden. Es war eigentlich so, eigentlich dachte ich, es dauert ein bisschen, weil es ja mit Liana lange gedauert hat. Und ja. Ich erinnere mich, und ich glaube, Liana hat in dem Moment im Bett geschlafen. Ich weiß noch so diesen Moment, ich hatte diesen Test, laufe ins Schlafzimmer rein, gucke diesen Test, der ist positiv. Ich lege den einfach nur ab und denke so, ja, okay, das ist völlig irgendwie emotionslos. Und jetzt geht's weiter. Und genauso wie du sagst, musst du erstmal auch verarbeiten, ne? Was bedeutet denn das jetzt? Denn einerseits wollten wir das ja, andererseits, hey, jetzt schon wieder, ne? Ich wusste auch, das ist ja schon auch emotional, einfach eine Ladung nochmal, so eine Folgeschwangerschaft. Ja. Und dann lag da vor mir noch mein 18 Monate altes Kleid im Bett und hat geschlafen, mein Stillkind. Und, eieiei, und das ist ja auch so ein Thema, deswegen spreche ich es auch nochmal an. Was ich ganz wichtig finde, worüber wir sprechen dürfen, ja, weil auch hier schon vereinzelt einfach Mamas auf mich zugekommen sind, gesagt haben, hey, das fühlt sich jetzt irgendwie ganz anders an und ich bin mich vielleicht überfordert oder die Freude ist nicht so groß und habe deswegen auch direkt wieder ein schlechtes Gewissen, ja. Und wie du es ja vorhin schon gesagt hast, Thema Glaubenssätze, Thema Bewertungen, deswegen spreche ich es laut aus, ja, das ist eine so absolut nachvollziehbare Reaktion, weil auch hier wieder eine Schwangerschaft mit Kind an der Hand, mit Kleinkind an der Hand, einfach andere Themen mit sich bringt, ja, und diese Gefühle auch nicht im Kern heißen, du freust dich nicht, sondern es bedeutet einfach, ich muss hier gerade noch so ein bisschen mehr processen, in was ich mich jetzt hier gerade wieder befinde. So. Ja. Und was mir da sehr geholfen hat, weil auch das, finde ich, war bei uns 1:1 so dieses Kleinkind, ja, und Liana war schon, ich würde die schon so als Hainit-Kind bezeichnen, diesen Raum zu finden für meine Schwangerschaft. Und das war der Punkt, wo ich eigentlich gesagt habe, ich spüre, also ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, es war wieder ablenken, ich spüre meine Ängste gar nicht so, ja, bin da sehr zuversichtlich, dass es klappt. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe direkt Ängste. Und ich habe mir dann aber die pränatale Bindungsförderung, die ich bei Liana damals gezielt für meine Ängste herangeholt, um meinen Safe Space zu haben und zumindest einmal pro Woche dieses ganz bewusste Date zwischen mir und Leni zu haben. Ja, wo Liana bei Papa ist und ich eben dann diese Möglichkeit habe. Ja. Und das war sehr, sehr gut. Das war, hat mir sehr, sehr geholfen, dann eben, dass diese Schwangerschaft nicht so nebenher läuft, diesen bewussten Raum auch für sie zu schaffen. Ja.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Stimmt, weil es dann einfach auch nur, wie auch wenn die Kinder dann auf der Welt sind, diese ein bisschen Me-Time, also diese Zweisamkeit haben, die gehört dann nur dir und dem Baby im Bauch, ne? Ja. So. Und wie man die dann füllt, kann man gucken. Das hätte ich mir jetzt rückblickend, kann ich mir das auch wirklich gut vorstellen, dass das nochmal ein gutes Instrument ist, um auch einfach diese Verbindung konstant zu behalten.
Ja. Ja. Also auch bewusst wahrzunehmen. Ich glaube, konstant hast du die, auch wenn du ja gar nichts machst, ist diese Verbindung immer da. Aber so wirklich diesen Raum zu schaffen, weil auch hier kam bei mir irgendwann mal das schlechte Gewissen, weil mit Liana war ich eben voll in diesem, ich war im Berufsverbot und dann nur ich und mein Baby und alles an Vorbereitung, was ich machen konnte. Immer hingelegt, den Bauch eingeödet und mit ihr gesprochen. Und das war mit Leni halt überhaupt nicht in diesem Raum möglich, ja. So. Das heißt, das war so einfach, um sie wirklich auch bewusst wahrzunehmen und zu spüren. Und das Schöne ist ja auch bei der pränatalen Bindungsförderung, man kriegt ja wirklich auch darüber, über diese tiefe Verbindung nochmal so ein gutes Gefühl dafür, was ist denn das jetzt gerade für ein Baby in meinem Bauch, zum Charakter des Kindes, ja. Und das, da, so wie ich die Leni da auch wahrgenommen habe, genauso ist sie dann auch geboren, ja. Also das war auch nochmal sehr, sehr schön, sie einfach da schon kennenzulernen durch diese Quality Time, ja.
Ja, das stimmt. Ja. Das kann ich mir vorstellen.
Aber auch, ja ähnlich wie du es gesagt hast, ja, es ist so von wegen Ängste habe ich nicht, habe ich mir natürlich komplett vorgemacht.
Also. Ja.
Aber natürlich nicht so. Und ich habe das aber erst gemerkt in dieser direkten Folgeschwangerschaft, als wir über den IT gegangen sind. Als wir gegangen sind, den ja auch als Hausgeburt geplant war, dann hast du ja diese Deadline. Aber das war nicht nur diese Deadline, die ja so einen Stress dann irgendwie schon macht von außen, weil wenn du da drüber gehst, dann geht das nicht mehr, zu Hause zu gebären, außer du machst eben den Weg einer Alleingeburt, aber eben nicht mit Hebamme. Mhm. Und das war das eine, aber das andere war natürlich schon auch so diese Informationen, die im Raum stehen. Ist das Kind noch gut versorgt? Ja, Lara starb im geburtsreifen Zeitraum. Wie sehr vertraue ich meinem Körper? Und da habe ich gespürt, da war noch einiges unbearbeitet, ja, von mir.
Ah.
Ja, super spannend und macht aber auch natürlich auch total Sinn, weil wo war meine Crowd? Wo war meine Wer hat mit mir über die Folgeschwangerschaft gesprochen? Ja.
Ja.
Ja, natürlich hast du da noch Blindspots oder denkst, es ist so, aber eigentlich braucht es da vielleicht gerade noch was ganz anderes. Und das finde ich auch ganz wichtig, ne, so um diese Frage mal aus meiner Perspektive zu beantworten, wie ich sie wahrnehme. Wie ist es mit einer Folgeschwangerschaft? Auch da mit Leo nochmal, die sehr schön war, aber die war nie so, dass sie komplett ohne einen Moment von Angst da war, ja. Und ich glaube, das ist auch gar nicht möglich, weil zum einen wir das erlebt haben, Verlust erlebt haben, und zum anderen es ja auch eine reale Möglichkeit darstellt. Es ist ja so, ja. Das heißt, das einmal erfahren zu haben, plus es ist sozusagen eine reale Möglichkeit, bringt ja auch so einen gewissen Alarmzustand mit sich, ja. Und die Sache ist eben, wir können von Folgeschwangerschaft zu Folgeschwangerschaft Wenn wir aber auch diese bewusste Arbeit damit tun, ja, die du ja auch sehr ausführlich beschrieben hast, deinen Weg dadurch, dann wird es schon auch leichter von Schwangerschaft zu Schwangerschaft, aber es ist eben nie ganz weg. Ja, so ist meine Erfahrung damit. Weil natürlich diese Referenzerfahrung, ein lebendes Kind zu gebären, ein Kind, was bleibt, sich auch stärkend auswirkt, aber wie gesagt, nie diese Erfahrung irgendwie ausradiert, beziehungsweise der plötzlich so eine Illusion, was es ja ist, aufsetzt, hey, es geht immer alles gut, wir haben ja die 100%-Garantie, weil die haben wir leider nicht.
Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch nicht den Anspruch zu haben, angstfrei zu sein.
Ja.
Also so.
Absolut.
Klar, wäre es schön, wenn man sagt so, na, okay, und dann sind die Ängste weg. Aber ich glaube, das ist dann auch schon wieder sowas. Nein, du darfst Angst haben. Und du darfst auch Angst haben, wenn du das noch nie erlebt hast. Haben ja auch viele Frauen. Aber weil du auch sagst, weil das auch eine reale Möglichkeit ist jetzt. Und wenn du es dann schon durchlebt hast und diesen Verlust so macht, ist das natürlich noch realer für dich. Es ist dann nicht irgendwo, ja, es ist möglich, es passiert, sondern ja, I know, es passiert.
Das passiert, ja.
Genau, mir ist es passiert und dann erst recht bei Wiederholten. Und ich glaube, dieses Thema, auch Ängste, alles, was wir ablehnen, wird größer. Und wenn wir auch Ängste ablehnen, werden die nicht kleiner, sondern erfahrungsgemäß auch eher größer, weil sie gehört werden wollen. Ne? So auch egal, ob sie rational oder irrational sind. Sie sind da und wir empfinden das. Und umso wichtiger ist es, auch hier in Beziehung zu gehen und eher mit den Arbeiten, wie du auch sagst, zu sagen, okay, was hilft mir, um mit diesen Ängsten umzugehen? Nicht sie wegzumachen, sondern eher mit ihnen umzugehen und sie zu integrieren, dass sie da sein dürfen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich finde total spannend, was du auch sagst. Bei der nächsten Schwangerschaft kamen plötzlich Punkte, wo man sagt, wow, okay, das waren Blindspots, die ich davor noch gar nicht hatte. Ja, weil vielleicht auch so wie jedes Kind eine eigene Geschichte schreibt, auch nochmal eine andere Möglichkeit der Selbsterkenntnis passiert. Ich meine, irgendwie lernt man sich, finde ich, mit jedem Kind auch nochmal jeden Tag neu kennen, weil die uns konfrontieren mit Themen und das machen sie auch schon in der Schwangerschaft.
Ja, absolut.
Und das ist so ein total spannender Punkt zu sagen, hey, wow, okay, nur weil ich jetzt einmal es ist gut geschafft hat, kommt dann halt in der nächsten Schwangerschaft nochmal, ich nenne es eine Möglichkeit, an andere Punkte zu gucken oder auf anderen Ebenen anzusetzen und zu lernen.
Ja.
Aber eben als Tipp eben möglichst nie ablehnen, sondern wenn es gelingt, eher zu gucken, was hilft mir, mit den Ängsten zu gehen. Mhm. So, weil sie dürfen da sein.
Ja. Ja. Genau so. Also es ist voll schön zusammengefasst, ja. Liebe Tina, abschließend, hier hört jetzt sicherlich die ein oder andere Sternenmama zu, die ja sich ein weiteres Baby wünscht, die vielleicht sogar auch mehrere Verluste erlebt hat und jetzt an diesem Punkt steht, wo einfach die Angst sehr, sehr laut ist. Gibt es etwas, was du ihr gerne mitgeben möchtest, jetzt aus deiner Perspektive und mit deiner Erfahrung? Abseits von all dem, was du schon im Gespräch mitgegeben hast, oder hat sie nicht viel. Aber vielleicht gibt es noch sowas in a nutshell.
Ja. Ich würde gerne jeder Frau die Möglichkeit geben, einmal in diese kleine Glaskugel zu gucken und in die Zukunft zu schauen, dass da was ganz Großes wartet. Und dass sich so dunkel sich der Weg anfühlt, so steinig er sich anfühlt, er es wert ist. Und nicht nur, weil da, wenn da, ob da ein Kind wartet, sondern da wartet eine Frau auf dich, die um so viel gewachsen ist und die einfach nicht mehr die gleiche ist wie vor dem Kinderwunsch. Ne? So, das ist, glaube ich, etwas, es wartet etwas Großes, ganz egal, wie das aussieht. Und deswegen lohnt sich der Weg. Ja, das würde ich gerne mitgeben.
Voll schön. Vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, mit diesen wundervollen abschließenden Worten beenden wir das heutige Gespräch. Ich danke dir sehr, Tina, dass du da warst und deine Erfahrungen hier im Podcast geteilt hast. Und ich wünsche dir an dieser Stelle erstmal alles, alles Liebe und Gute nach Berlin.
Danke, liebe Kerstin.
Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenbogenmamas.de. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.